Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei sind zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Ich bin Paul Schubert und wie gewohnt haben wir auch heute wieder drei verschiedene Themen für Sie. Zuerst beginnen wir mit einem Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg. Darauf kommentieren wir die Stimmung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei der 63. Jahrestagung vom DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Zum Abschluss reden wir über die Zusammensetzung der Bundesversammlung im Vergleich zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die Innenstädte haben in der aktuellen Situation schwer zu knabbern. Wie werden sich Städte in Zukunft verändern? Was machen wir mit eventuellen Leerflächen? Wie kann die Kommunalpolitik vor allem hinsichtlich der ambivalenten Corona-Diskussion beruhigend eingreifen? Diese und weitere Fragen hat unser Chefredakteur Uwe Proll, den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg, gefragt.
Ja, ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Landsberg, hier in unserem Berliner Studio. Lieber Herr Dr. Landsberg, es kann nicht anders sein, als dass wir mit Corona anfangen. Es ist ja auch eine schwere Belastung für alle hier im Lande, für die Regierung, für die Bürger, aber eben auch für die Kommunen. Und es stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn die Pandemie vorbei ist, post-Corona? Wie werden unsere Städte sich verändert haben? Was meinen Sie dazu?
Also ich bin sicher, die Städte werden anders aussehen. Wir haben ja etwa knapp 100.000 Geschäfte, die geschlossen haben. Viele werden nicht wieder aufmachen. Und die Menschen haben sich daran gewöhnt, online einzukaufen. Der Onlinehandel hat letztes Jahr einen Umsatz von über 70 Milliarden gemacht. Das heißt, die Stadt nach der Pandemie wird anders aussehen. Sie wird zunächst leerer sein, mit weniger Präsenzgeschäften. Und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Es gibt 100.000 Läden und Restaurants, da wird auch das eine oder andere Hotel dabei sein, die geschlossen haben und viele davon könnten eventuell nicht wieder aufmachen. Das heißt, es wird dann also Leerflächen geben. Was können die Städte mit diesen Leerflächen unternehmen?
Ja, ein Hauptproblem ist natürlich, dass die Flächen in der Regel gar nicht den Städten gehören, sondern Investoren, das sind Kaufhäuser, das sind Restaurants, die Sie genannt haben. Aber am Anfang steht natürlich die Überlegung für jede Stadt, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie soll meine Stadt der Zukunft aussehen? Aber es gibt ein paar Grundprinzipien. Also vor dem Hintergrund Klimawandel brauchen wir mehr Grün, auch mehr Blau, das heißt Wasser in der Stadt. Wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität. Wir brauchen dann vielleicht auch andere Formen des Lebens, also auch mehr Wohnen. Das ist ja jetzt eigentlich eine neuere Entwicklung. Vor 100 Jahren haben die Menschen auch in der Innenstadt gelebt, gewohnt und gearbeitet. Das haben wir immer getrennt. Vielleicht muss man das zurückführen. Arbeiten und Wohnen werden miteinander verbunden. Und da kann mancher Leerstand auch eine Chance sein. Wir haben ja in vielen Ballungsräumen Wohnungsprobleme. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber das gehört in das Konzept hinein.
Wir haben ein anderes Thema. Wir haben ja einen geimpften Teil der Bevölkerung. Zweimal geimpft, geboostert, genesen, wie immer. Und wir haben einen kleinen Teil der Bevölkerung, der nicht geimpft ist. Jetzt ist die Kommune aber eigentlich für alle der Ansprechpartner, wenn es um viele Dienstleistungen geht, wenn es um den Zugang zum Sozialamt, zum Ausländeramt, zum Einwohnermeldeamt geht. Aber es gibt strenge Auflagen seitens des Gesetzgebers oder Verordnungsgebers, sagen wir mal so. Kann das sein, dass es dann vielleicht Bürger zweier Klassen gibt? Die einen haben das Anrecht auf alle kommunalen Dienstleistungen und die anderen nicht. Beziehungsweise andersherum gefragt, ist eine Kommune nicht verpflichtet, allen die gleichen Dienstleistungen in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen?
Also völlig unstreitig sind wir als Kommune verpflichtet, jedem Bürger zum Beispiel einen Personalausweis zu vermitteln, den Anwohnerausweis, egal ob der geimpft ist oder nicht. Es wird natürlich Unterschiede geben, wenn es um die Frage geht, welche Qualität. Beim Normalen wird man sagen, doppelt geimpft, geboostert. Der andere muss sich dann eben für jeden Behördengang testen lassen. Das werden wir so handhaben, aber wir werden schon verhindern, dass es zu einer Art Spaltung der Bürgergesellschaft über diese Dienstleistungen kommt.
In Berlin wurde diskutiert, die kritischen Infrastrukturen könnten gefährdet sein. Damit meinte man in der Bundespolitik vor allen Dingen die großen Energieversorger. Aber die Kommunen sind ja selber Anbieter kritischer Infrastrukturen, die Wasserversorgung zum Beispiel und teilweise auch die Stromversorgung und auch die Müllabfuhr. Ja, man denke, es würde wochenlang kein Müll mehr abgeholt. Frage, sind die kritischen Infrastrukturen auf kommunaler Ebene auch dann sicher, wenn viele Menschen in Quarantäne müssen?
Sie sind sicher und Sie müssen auch sicher sein. Und wir wissen das ja nicht seit gestern. Es gibt zum Beispiel Dienstpläne, dass die Schichten sich nicht überschneiden. Bei den freiwilligen Feuerwehren haben wir gesagt, dann lasst das mal mit der Übung. Dann haben wir individuelle Arbeitsplätze, soweit das möglich ist, auch Homeoffice. Wenn einer alleine sitzt und steuert ein Wasserwerk in der Direktion, dann kann der da, wenn er keine Symptome hat, eben auch, wenn er eine Kontaktperson ist, seine Arbeit machen. Deswegen hat der Bundestag jetzt ja auch die Quarantänezeiten gekürzt. Ich glaube, wir kriegen das hin, aber das ist schon eine sportliche Herausforderung.
Wir haben in fast allen Städten Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Man hätte ja vor Wochen noch nicht geglaubt, wie viele Menschen da auf die Straßen gehen. Und das ist eine ganz interessante Mischung. Also ich habe mir das selber mal angeguckt. Also da sind ganz normale bürgerliche Leute dabei mit Kinderwagen und drum und dran. Da sind auch Rechtsradikale dabei, Querdenker, Reichsbürger, Freidenker, ich weiß nicht, was nicht alles. Aber irgendwie hat man den Eindruck, da wird eine Gegenmeinung gegen die Mehrheitsmeinung transportiert. Und da ist jetzt die Frage an Sie, erleben wir da eine Spaltung auch der kommunalen Meinungsgesellschaft? Und was wäre die Aufgabe oder was könnte der Versuch sein, der Kommunalpolitik wieder zu mehr Gemeinsamkeit zu kommen?
Also die Spaltung, die ja da immer gesagt wird, der Gesellschaft, die sehe ich nicht. Mal ein Beispiel. Am letzten Samstag haben in Deutschland weit etwa 20.000 Leute demonstriert, sich aber 580.000 Leute impfen lassen. Also wenn man das mal sieht, ist das nicht so dramatisch. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Städte auch damit umgehen, auch umgehen müssen. Und ich glaube, es ist auch eine kommunale Aufgabe, ich nenne das mal die schweigende Mehrheit, die das ganz anders sieht, aber nie sagt, ich finde das nicht gut. Und da gibt es ja auch die ersten Aktionen, wo Bürger sagen, nein, wir halten das für richtig, weil es nicht anders geht. Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in der Verfassung verankert. Aber wenn das diese Formen an mit Beschimpfung des Staates, mit Angriff auf Polizisten, dann muss das eben auch unterbunden werden. Das muss unsere Demokratie aushalten.
Jetzt haben Sie gesagt, Angriff auf Polizisten. Ich würde jetzt keinesfalls sagen, das wäre es dann. Aber es ist ja nicht nur das. Es gibt ja mittlerweile Angriffe auf Lehrer, hatten wir mal eine ganze Zeit lang als großes Thema. Es gibt Angriffe auf Kommunalpolitiker und es gibt sogar einen Mord in Hessen. Und was man Land auf Land abhört, es nimmt zu. Und ich glaube, es war eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die neulich berichtete, 200 Morddrohungen alleine in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Wie ernst ist die Lage da an der Front? Frage A. Und B, hat das vielleicht auch Auswirkungen auf die Tatsache, dass es Menschen gibt, die das ja zu Teilen auch gar nicht als Beruf machen, sondern ehrenamtlich erledigen? Hat das Konsequenzen in der Kommunalpolitik?
Also erster Punkt, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wird schlimmer. Das liegt am Netz. Früher haben die Leute am Stammtisch gepöbelt und sind besoffen nach Hause gegangen. Jetzt gehen sie ins Netz und haben sofort Leute, die ihnen zustimmen. Das beginnt mit Beschimpfung, Bedrohung, bin da übrigens auch häufig betroffen, dann auch mit tätlichen Angriffen. Und wenn es dann heißt, ja, Personenschutz, Sie können nicht die ganzen ehrenamtlichen Kommunalpolitiker in Deutschland, das sind über 300.000, unter Personenschutz stellen. Also die ersten Maßnahmen sind ja ergriffen, das Strafrecht ist verschärft worden, es gibt eine Sammelstelle beim Bundeskriminalamt für diese Fälle. Das ist eine Aufgabe der Justiz, auch klarzumachen, das wird sanktioniert. Und da bedauere ich sehr, ich höre immer auch auf Demonstrationen, was da geredet wird, aber Sie hören nie, obwohl es das gibt, wie ein Amtsrichter diese Leute dann auch verurteilt. Da sollten vielleicht die Medien auch öfter mal hinschauen, denn das gibt es und das ist auch gut so.
Herr Landsberg, Sie haben sich den Ampel-Koalitionsvertrag angeschaut. Sagen wir mal so, was könnten Sie sich denn vorstellen, was auch tatsächlich die Ampel in Diskussion mit den kommunalen Spitzenverbänden am Ende der Legislaturperiode umgesetzt haben wird?
Also ich hoffe, dass die Ampel mit uns einen Zukunftsplan für Deutschland umgesetzt haben wird. Herr Habeck hat dann gesagt, wir brauchen viel mehr alternative Energien. Das unterstütze ich. Aber er muss die Antwort stellen, wie. Also ich sage auch immer, wir müssen Bürokratie abbauen. Es muss alles schneller gehen. Aber es muss ja vor Ort umgesetzt werden. Da braucht die Bundesregierung uns. Wir machen mit. Aber es braucht konkrete Vorschläge. Und alles, was ja an schönen Versprechungen auch in dem Koalitionsvertrag steht, muss natürlich auch dauerhaft finanziert werden. Und wir wissen alle, Corona kostet Milliarden jeden Tag. Also ich bin sehr gespannt, wo das Geld herkommen will, wenn man denn die Schuldenbremse, wie die Koalition ja auch sagt, 2023 wieder einhalten will.
Gut, Herr Dr. Landsberg, vielen Dank für die Antworten. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Landsberg, dass Sie hier in unser Berliner Studio gekommen sind. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
Das war der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg. Bei dem Interview handelt es sich um einen Ausschnitt aus unserem Live-Chefgespräch Kommunen in der Krise. Wenn Sie am gesamten Gespräch interessiert sind, schauen Sie gerne auf unserer Website neuestadt.org unter dem Menüpunkt Mediathek vorbei. Dem Gesundheits- und Pflegebereich geht es schon lange nicht mehr gut. Aus Klatschen auf dem Balkon ist schließlich die Klatsche für Beschäftigte aus dem Healthcare-Bereich gefolgt. Die schlechte Stimmung wurde auch auf der 63. Jahrestagung des DBB, Beamtenbunds und Tarifunion ersichtlich. Nicht nur Pflegende, auch Lehrkräfte werden vom öffentlichen Dienst immer und immer wieder enttäuscht. Kann daran der 10-Punkte-Plan der neuen Bundesinnenministerin Nancy Faeser etwas ändern? Ein Kommentar von Jörn Fieseler, gelesen von Tanja Clement.
Anerkennung oder Sonntagsrede? In Krisenzeiten ein gefragter Helfer und leider auch Blitzableiter der Politik. In guten Zeiten wenig beachtet im Abseits. So ist es traditionell um den öffentlichen Dienst in Deutschland bestellt. Nach 2 Jahren Pandemie wird er wieder als Standortfaktor deklariert, den es zu erhalten und attraktiv zu gestalten gilt. Aussagen, die in den Jahren 2005, 2006 schon einmal weit verbreitet waren. Die damalige Sparwelle ging trotzdem weiter. Entsprechend groß sind heute Skepsis und Frust unter den Beschäftigten. Denn Worten müssen auch Taten folgen. Der Status quo des öffentlichen Dienstes klingt nicht sehr verlockend. Im Gesundheitswesen und im Pflegebereich verlassen die Menschen scharenweise den öffentlichen Dienst. Auf das Klatschen zu Beginn der Pandemiebewältigung sei die Klatsche gefolgt, bilanziert dann auch der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes DBB Ulrich Silberbach anlässlich der 63. Jahrestagung der Interessensorganisation. Die Gesundheitsberufe seien nicht aufgewertet worden. Außer einer Einmalzahlung habe es keine weitere Anerkennung gegeben. Im Bildungsbereich habe die Hälfte aller Lehrkräfte immer noch kein vom Dienstherrn bereitgestelltes mobiles Endgerät für den Digitalunterricht. Es fehle insgesamt an genügend Ressourcen für die Umsetzung aller öffentlichen Aufgaben. Der öffentliche Dienst sei im Dauerstress, so Silberbach. Die Botschaft ist angekommen. Sowohl die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser als auch Berlins neue regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Henrik Wüst bekräftigen einstimmig das Ziel eines modernen und attraktiven öffentlichen Dienstes. Faeser will dafür 10 Punkte angehen. Diese sehen unter anderem vor, die Tarifautonomie zu stärken und gemeinsam mit den Gewerkschaften die Arbeitsbedingungen und Belastungssituation zu verbessern. Dazu gehören auch eine verfassungsfeste Besoldung oder die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage, vor allem aber der Schutz der Beschäftigten vor Gewalt und Bedrohungen und eine entscheidende Abwehr jeder Art von Extremismus. Zu letzterem gehöre auch, jeden aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, der nicht für die freiheitlich-demokratische Grundordnung stehe. Ein weiterer Punkt sei die Bündelung des Personalmanagements. Das Ressortprinzip bedeute, dass jedes Ressort seinen Verantwortungsbereich frei gestalten könne. Es heiße aber nicht, dass jedes Haus das Personalmanagement eigenständig machen müsse, erklärte Faeser ebenfalls dem DBB. Deshalb solle die Personaladministration stärker im Bundesinnenministerium gebündelt werden. Am Ende ist es eine Frage der Prioritätensetzung. Insbesondere vor dem Spagat, eine solide Haushaltsführung unter Einhaltung der Schuldenbremse mit den Investitionswünschen in Einklang zu bringen. Das ist Sache des Finanzministers Christian Lindner. Der hat sich nicht nur klar zum Berufsbeamtentum bekannt, sondern auch versprochen, alles Notwendige für einen leistungsstarken und attraktiven öffentlichen Dienst zu unternehmen. Damit steht der öffentliche Dienst als umjubelter Star im Mittelpunkt. Doch genauso schnell kann der Hochgelobte wieder fallen gelassen werden.
Am 13. Februar soll die 17. Bundesversammlung tagen und einen neuen Bundespräsidenten wählen. Üblicherweise sollen die Wählenden auch die gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegeln. Das ist allerdings nicht der Fall. Frauen sind in der Wahl unterrepräsentiert und das gilt auch für die Kandidierenden zum Staatsoberhaupt der Bundesrepublik. Büschra Taschdemir klärt, wie hoch die Diskrepanz zwischen angestrebter Parität und der Wirklichkeit ist und warum eine direkte Wahl des Bundespräsidenten noch nie eine gute Idee war.
Wie repräsentativ ist der Bundestag und damit auch die Bundesversammlung? Es verbleiben noch 3 Wochen bis zur Wahl des Bundespräsidenten. Am 13. Februar soll die 17. Bundesversammlung tagen, doch nicht wie üblich im Reichstagsgebäude in Berlin, sondern coronabedingt in dem 3 Minuten Gehweg entfernten Paul-Löbe-Haus. Der Bundestag und somit auch die bald tagende Bundesversammlung soll in seiner Zusammensetzung die gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegeln. Doch bei Beruf und Geschlecht wird das Ziel der Repräsentation nicht erreicht. In einer repräsentativen Demokratie sollte das Volk durch die demokratisch gewählten Abgeordneten repräsentiert werden. So stellen Frauen etwa 51% der Gesamtbevölkerung dar, im 20. Bundestag sitzen aktuell nur 35%. Was die Bundesversammlung betrifft, ist die Amtszeit vom Bundespräsidenten Steinmeier erneut zum Greifen nah. Die Kontinuität kann in unruhigen Zeiten nicht schaden. Viele fordern im sozialen Netz eine weibliche Konkurrenz. Auch CDU-Politiker wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Serap Güler, Mitglied des Deutschen Bundestages, sprachen sich für eine weibliche Konkurrenz aus. Güler betonte, dass die Idee, eine Kandidatin vorzuschlagen, gut gewesen wäre. Denn ihrer Ansicht nach könne die Union mit einer Frau bei der Bundesversammlung antreten, die aber auch parteiübergreifend akzeptiert werde und keine Alibi-Kandidatin sei. In der gesamten Geschichte der Bundespräsidentenwahl haben bislang nur 8 Frauen für das Amt kandidiert und sind dabei gescheitert. Laut US-Korrespondent Thorsten Denkler werden Frauen nur für das höchste Staatsamt vorgeschlagen, wenn absehbar sei, dass sie die Wahl nicht gewinnen. Zudem ist der Anteil an Frauen im Deutschen Bundestag generell in den letzten 2 Wahlperioden gesunken. Der männlichste Bundestag seit langem war jedoch der letzte. Die Zahl weiblicher Abgeordneter im letzten Bundestag sank um 11 Sitze. So machten Frauen im vergangenen Bundestag nur 31% der Abgeordneten aus. Dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas zufolge liege die Schuld allein nicht bei den Parteien. Der Grund für den geringen Frauenanteil sei, dass im Bundestag mehr Direktkandidaten säßen. In der Unionsfraktion, wo Direktmandate eine große Rolle spielen, hatten Frauen nie mehr als ein knappes Fünftel dieser Mandate. Auch in der SPD waren es mit einer Ausnahme nie mehr als ein Drittel. So stiegen beispielsweise 2017 aus der Union automatisch mehr Männer als direkt gewählte Abgeordnete in den Bundestag als Frauen. In einer Zeit, in der die Union die erste Bundeskanzlerin, die erste Bundesverteidigungsministerin und die erste EU-Kommissionspräsidentin gestellt hat, wäre die Zeit richtig gewesen, auch eine Bundespräsidentin vorzuschlagen, sagte Wüst. Auch wenig repräsentativ ist die mangelnde berufliche Diversität im Bundestag. Die größte Gruppe der Abgeordneten im letzten Bundestag waren Bedienstete aus dem öffentlichen Dienst. Von den 736 Abgeordneten des 20. Bundestages, die an der Bundesversammlung mitstimmen, sind 249 Angehörige des öffentlichen Dienstes. Das entspricht rund 33%. Es sitzen viele Rechtsanwälte, Lehrer, Ärzte und Politikwissenschaftler im neuen Bundestag. Auch viele, die nach dem Studium oder aber währenddessen politische Karriere gemacht haben und wenig Erfahrung in anderen gesellschaftlichen Berufsbereichen gesammelt haben. Menschen aus der Pflege oder Handwerker sind selten bis kaum vertreten. Gute Erfahrungen hatten wir mit einer Direktwahl in Deutschland allerdings bisher nicht gemacht, weil Reichspräsident Hindenburg seine Macht missbraucht hatte und seinen nationalen Strömungen freien Lauf gab. Es muss also eine Diskussion darüber geführt werden, ob eine direkte Wahl durchgezogen werden muss.
Das war es auch schon wieder mit unserer wöchentlichen Public Sector Insider Folge. Wir freuen uns, dass Sie heute eingeschaltet haben und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.